Sie haben dazwischen ja auch einiges doch hoffentlich auch gehört und gelernt über Frühgeborene. Wichtig ist zu wissen in Bezug auf die visuelle Entwicklung, dass Frühgeborene keine raschere Entwicklung der visuellen Funktionen durch die frühere gezwungenermaßen Exposition in das raue Leben zeigen. Das heißt, man sollte das immer korrigiert rechnen. Ja? Also das biologische Alter entscheidet und in den ersten 3 Monaten müsste man das korrigiert rechnen. Bei der verzögerten visuellen Entwicklung, der Fachausdruck in der Abkürzung ist DVM, Delayed Visual Maturation, unterscheidet man grob 3 Typen. Der Typ 1, Sie werden das in Befunden finden, DVM 1, das sollte man wissen, was das ist. Das ist eine isolierte, verzögerte Sehentwicklung ohne neurologische oder ophthalmologische Ursachen. Der Typ 2 ist eine verzögerte Sehentwicklung durch neurologische Störungen und der Typ 3 ist die verzögerte Sehentwicklung durch eine Augenpathologie. Klarerweise ist am allerbesten, wenn ein Kind einen Typ 1 hat, so wie Kinder also später gehen lernen, sich manche Entwicklung verzögert, kann sich auch die Sehentwicklung verzögert ausprägen und die Kinder sind dann mit der Verzögerung, die holen sie auf und dann ist wieder eigentlich alles in Ordnung. Wenn jetzt die Säuglinge mit einer verzögerten Sehentwicklung werden wahrscheinlich nicht zu ihnen in eine Ordination gebracht werden, aber trotzdem sollte man das wissen. Hier sind die Hauptüberweiser zu uns oder auch zum Augenarzt natürlich die Kinderärzte. Wichtig ist, dass man, bevor man die Kinder anschaut, einmal die Anamnese erhebt. Man fragt nach Schwangerschaft und Geburt, ob es da Probleme gibt. Ich lasse mir am besten fast immer gleich den Mutter-Kind-Pass zeigen, weil viele können sich nicht so gut artikulieren oder wollen das nicht sagen. Dann bitte den klinischen Aspekt, den allgemeine Auffälligkeiten im Habitus des Kindes beobachten und wenn irgendwie möglich auch einmal fragen, gab es in Ihrer Familie, gibt es irgendwelche Augenerkrankungen, wie aus der Pistole geschossen, kommt immer, ja, der Großvater trägt eine Brille, meist ist das dann eine Lesebrille und das, also wirklich gezielt fragen, Augenerkrankungen, wo jemand schlecht sieht, auch mit einer Brille. Als Augenarzt müssen Sie anschauen, unbedingt einmal den Brückner-Test, vorderen Abschnitt, brechende Medien anschauen, dann haben Sie ja vorhin schon gehört, wie untersucht man Säuglinge, eine Netzhautuntersuchung mit erweiterter Pupille mit indirekter Ophthalmoskopie gehört unbedingt dazu und eine Refraktionsbestimmung mittels Kioskopie. Ich nehme immer auch für den Brückner-Test zugleich das Kioskop. Das ist ein Handgriff, ich nehme das Kioskop in die Hand, drehe es auf und leuchte über beide Augen drüber, seitengleich hell, damit habe ich Entwarnung. Angeborene Augenerkrankungen als Ursache der verzögerten Sehentwicklung sollte jeder Augenarzt erkennen. Der Kinderarzt kann das nicht so leicht erkennen, manche Sachen sieht man auch von außen. Hornhaut- und Linsenveränderungen fallen auf. Wenn eine Spaltbildung in der Regenbogenhaut ist, ein Iriskolobom, muss man auch immer genau die Netzhaut anschauen, ob das nur vorne ist oder auch hinten. Netzhautveränderungen, Kolobome, Spaltbildungen, Veränderungen des Sehnerven, Papillenanomalien können aber auch isoliert ohne eine Veränderung im vorderen Augenabschnitt auftreten, daher muss man hineinschauen. Alle diese Veränderungen sind meist, wenn man die entsprechenden Untersuchungen durchführt, leicht zu diagnostizieren und deswegen auch so wichtig, weil manche ja wirklich auch therapierbar sind und auch frühzeitig therapiert werden sollten, zum Beispiel eine Katarakt, das werden Sie im anschließenden Vortrag hören. Dass hier was nicht stimmt, ist irgendwie klar. Ja, eine getrübte Hornhaut, das kann jetzt ein Hinweis sein auf ein kongenitales Glaukom oder eine angeborene Hornhauttrübung. Und hier sehen Sie die weißen Pupillen, das ist eine Katarakt, ja, eine angeborene Katarakt. Hier ein paar Bilder von auffälligen Veränderungen im Augenhintergrund, ein großes Optikuskolobom, ein großes Netzhaut-Aderhaut-Optikuskolobom, auch hier ein großes Kolobom, Spaltbildungen, das kann vorne ganz in Ordnung sein, hier so eine Netzhautfalte, die kann eine angeborene Veränderung sein, ein nicht zurückgebildeter primärer Glaskörper oder zu anderen Krankheitsbildern gehören. Und hier in der Makula eine große Narbe, chorioretinitischer Narbenherd, zum Beispiel nach einer konatalen Toxoplasmose. Aber es, hier ist Auffälligkeiten am hinteren Augenabschnitt. Hier habe ich Ihnen aus dem sehr empfehlenswerten pädiatrischen Neuro-Ophthalmologie-Buch so eine Flowchart herausgegeben. Ein apparently blind infant. Sie müssen sich vorstellen, das ist also für Eltern eine hochdramatische Geschichte. Die sind völlig aufgeregt. Mein Kind schaut mich nicht an. Überhaupt, wenn es ein zweites oder drittes Kind ist, haben die Eltern schon Erfahrung. Die anderen Kinder haben mich angeschaut. Das Kind schaut mich nicht an. Jetzt ist einmal wichtig, wenn das Kind kein Augenzittern hat, ist es eigentlich einmal schon viel besser. Ja? Dann muss man verschiedene Untersuchungen eben durchführen, ob der vestibulo-okulare Reflex auslösbar ist, und Sie können sich hier dann durchkämpfen, ob also keine Frühgeburtlichkeit, keine neurologischen Auffälligkeiten, keine Anfälle, dann kommen Sie hier zu einer sogenannten isolierten, verzögerten Sehentwicklung. Wir werden das dann später noch einmal durchgehen, wenn eben hier andere Veränderungen sind. Ein Beispiel zum Beispiel auch, wie gehen Sie vor? Wie können Sie die Eltern beruhigen? Was müssen Sie weiter abklären? Sie haben ein völlig unauffälliges, einen völlig unauffälligen Säugling, sagen wir mit 6 bis 8 Wochen, der nicht schaut. Ja, ist pädiatrisch unauffällig, kein Blickkontakt auslösbar, keine Folgebewegungen, der optokinetische Nystagmus ist fraglich auslösbar. Pupillenreaktionen, muss ich dazu sagen, sind bei einem 6 Wochen alten Baby gar nicht so leicht zu prüfen. Ja, aber soweit untersuchbar wäre die Pupillarreaktion unauffällig, das Kind hat keinen Nystagmus. Es hat einen unauffälligen vorderen und hinteren Augenabschnitt. Eigentlich, wenn ich die ganze Vorgeschichte zusammenfasse, die pädiatrische und meinen Augenbefund, kann ich sagen, hier müssen wir nicht unbedingt vor allem kein Schädel-MRT machen. Bei 6 bis 8 Wochen können Sie einen Schädel-Ultraschall machen lassen, weil ja die Fontanelle noch offen ist. Ein bisschen die Eltern, die wollen ja, dass was geschieht. Ja, also einen Schädel-Ultraschall würde ich schon empfehlen. Hier spricht man sich ja immer mit den Kinderärzten ab. Und Verlaufskontrollen engmaschig, und meistens verbessert sich das deutlich bis zum 6. Lebensmonat. Es gibt eine sehr schöne Arbeit, die ich hier angeführt habe, eben die Late Visual Maturation in Otherwise Normal Infants, wo die eben sehr schön aufgeschlüsselt haben anhand eines relativ großen Patientenguts, wie viele eben einfach eine verzögerte Sehentwicklung haben, ohne das, was dahinter steckt. Aber man darf das natürlich nicht alles verharmlosen. Wenn das Kind Ihnen auffällig vorkommt, ja, vor allem wenn man schon ein bisschen nachfragt, Mutter-Kind-Pass anschaut, das ist ein Frühgeborenes, vor allem Frühgeborene, die Hirnblutungen hatten, die eventuell einen Shunt hatten wegen eines Hydrocephalus, wo eine periventrikuläre Leukomalazie bekannt ist, ein Anfallskind, ja, das Medikamente nimmt, ja, dann wird diese verzögerte Sehentwicklung wahrscheinlich eine Gehirnfunktionsstörung sein. Das MRT ist meist eh schon vorhanden, weil die Kinder ja auch von entsprechenden Zentren kommen. Wenn nicht, schicke ich diese Kinder zum Neuropädiater und bitte auch um entsprechend neuropädiatrische Begutachtung und Durchführung eines MRT. Hier noch einmal ein Beispiel, eben kein Blickkontakt, keine Folgebewegungen, optokinetischer Nystagmus fraglich auslösbar. Auch diese Kinder müssen bitte keinen Nystagmus haben. Die Pupillenreaktionen sind alles sozusagen, was vorne im Auge ist, das ist in Ordnung, aber hinten im Gehirn, in der Sehrinde und so, da passt es nicht oder die Weiterleitung passt nicht. Auch hier unauffälliger vorderer und hinterer Augenabschnitt. Wichtig ist eine Sonderform dieser praktisch neurologischen Störung. Das sollten Sie jedenfalls gehört haben oder kennen. Das sogenannte okulomotorische Apraxie oder das Kogan-Syndrom. Diese Kinder können keine Folgebewegungen und keine Sakkaden ausführen. Kohlen sich diese Folgebewegungen mittels des durch Kopfschleuderbewegungen die können Sie aber erst durchführen, wenn Sie eine Kopfkontrolle haben. Also die wirken zu Beginn wie blinde Kinder, also die machen keine Folgebewegungen. Wenn man irgendwie den Verdacht hat, man kontrolliert ja dann engmaschig, dann sollte man diese Kinder unbedingt dem Neuropädiater zuführen, weil auch die allgemeinmotorische Entwicklung verzögert sein kann. Und hier würde ich auch immer eins machen, auch die Neuropädiater, ein MRT empfehlen, um doch eventuell pathologische Hirnveränderungen oder Tumoren auszuschließen. Also den Begriff der okulomotorischen Apraxie sollte man kennen. Wenn man diese Kinder ein- oder zweimal, diese typischen Fälle, wenn sie dann ein bisschen größer sind, gesehen hat, das merkt man sich, das erkennt man immer wieder, weil die, wenn die was anschauen, also es gibt eben, ich habe auch kein Video mit, aber wenn Sie im Internet eingeben, okulomotorische Apraxie auf YouTube, gibt es super Videos, die Eltern hineingestellt haben, wie sich diese Kinder verhalten, und das ist so ein typisches Bild, also das kennt man. Noch einmal kurz zu den Augenpathologien, ja, also Katarakt, Hornhauttrübungen, eben gewisse Hauptgruppen, Spaltbildungen, Kolobome, dann Netzhautdystrophien, schwere frühkindliche Netzhautdystrophien führen zu einer verzögerten Sehentwicklung, Optikushypoplasien, dann Albinismus und hohe Refraktionsfehler. Wichtig ist, dass wenn Sie einen organischen Fehler haben, eine Augenpathologie, die verzögerte Sehentwicklung nicht immer mit der Schwere der organischen Veränderung korreliert. Die Kinder können sehr viel aufholen, also bitte den Eltern nie an den Kopf werfen, aber das wird ein vernünftiger Arzt sowieso nie tun, dass so sagen, ihr Kind ist blind und wird überhaupt nie was sehen, weil sich ja eben das Sehen erst entwickelt. Sie können nicht vorhersagen, wie viel da wirklich noch kommt. Also bitte Prognosen immer ganz vorsichtig stellen. Oft ist eine deutliche Verbesserung möglich, auch bei Netzhautdystrophien. Und bei diesen Augenpathologien, die ich Ihnen vorhin genannt habe, wenn man zum Beispiel eine Katarakt schon länger besteht und nicht operiert wurde, die entwickeln dann auch häufig einen Nystagmus. Wichtig ist vielleicht auch zu wissen, eben jetzt haben wir ein Baby, das hat, schaut nicht und hat einen Nystagmus. Also das ist auch immer ganz was, was also da mit Alarmstufe 1 dann geschickt wird. Wichtig ist zu wissen, bei kortikalen, zentralen Störungen fehlt der Nystagmus. Ein echter Nystagmus setzt ein bestimmtes Sehvermögen voraus. Einen Nystagmus sollte man nicht verwechseln mit unkontrollierten, pendelartigen Augenbewegungen. Ja? Ein echter Nystagmus entwickelt sich meist erst zwischen 8 und 12 Wochen, wenn eben eine Anterior Visual Pathway Disease, also vom vorderen Augenabschnitt, dann praktisch über den Optikus weitergehend, eine Störung in der Sehrinde oder in den weiteren hinteren Bahnen macht keinen Nystagmus. Ein Nystagmus setzt ein bestimmtes Sehvermögen voraus. Eben nicht verwechseln mit unkoordinierten Augenbewegungen, die bei einer massiven Sehbehinderung auftreten. Hier noch einmal, also wir haben jetzt hier ein Kind mit einem Nystagmus. Es muss ein Anterior Visual Pathway Disease sein. Jetzt muss ich genau schauen, jetzt schaue ich mir den Netzhaut-Sehnerven an, also auffälliger Sehnerv, ja oder nein. Der Sehnerv ist eigentlich völlig unauffällig. Es schaut auch die Netzhaut unauffällig aus. Das Kind fällt aber auf, ist irgendwie vielleicht ein bisschen lichtscheu, hat eine paradoxe Pupillenreaktion. Ja, das heißt, es kann sich sogar erweitern auf Lichteinfall. Und wenn die Kinder größer sind, haben sie das okulodigitale Zeichen, das heißt, sie bohren. Ja? Alle diese Veränderungen, der Pfeil würde ein bisschen, würde Richtung einer kongenitalen Netzhautdystrophie sprechen, die keine Netzhautveränderung zeigen muss zu Beginn. Ja? Sie hat eine funktionelle Veränderung, aber Sie sehen da nicht irgendwelche Knochenkörperchen oder was weiß ich was, sondern das kann ganz normal ausschauen. Wenn der Sehnerv nicht in Ordnung ist, ja, dann kann es entweder sehr blass sein, Optikusatrophie und so weiter, oder eben ein sehr kleiner Sehnerv, ich werde Ihnen dann noch Beispiele nennen. Wichtig ist jetzt, es gibt natürlich auch einen idiopathischen kongenitalen Nystagmus, wo das eine einfach angeborene Störung der Augenmotilität ist. Der ist bei neurologisch unauffälligen Kindern, es gibt natürlich auch einen neurologischen Nystagmus, aber bei neurologisch unauffälligen Kindern ist es sehr häufig eine Augenpathologie, wenn auch diskret. Also wenn man sagt, ich sehe bei den Augen nichts und es ist jetzt plötzlich so ein feinschlägiger, doch richtiger Nystagmus aufgefallen, hat das Kind jetzt irgendein Hirntumor oder was weiß ich was. Aber wichtig ist, dass man da weiß, dass die Augenpathologie sehr diskret sein kann. Das war jetzt auch ein sehr schönes Paper, wo sie das eben im Verlauf dann nachkontrolliert haben und bei 15 Kindern, die längere Zeit als idiopathischer Nystagmus gelaufen sind, war nur bei 2 dann nicht wirklich eine ophthalmologische Ursache zu finden. Ja? Jetzt schon vorausgeschickt, eine der häufigsten Ursachen für einen Nystagmus, der so mit 6 bis 8 Wochen auftritt, der verzögerte Sehentwicklung, ist ein Albinismus. Hier ein Augenbeispiel, also 6 bis 8 Wochen alt, wieder dasselbe Spiel, kein Blickkontakt, keine Folgebewegungen, schaut nicht. Die Pupillenreaktionen sind verzögert, das Kind hat bereits einen Nystagmus entwickelt, es hat aber einen unauffälligen vorderen und hinteren Augenabschnitt und es ist pädiatrisch unauffällig. Hier besteht der hochgradige Verdacht auf eine sogenannte Early Onset Retinal Dystrophie, kongenitale Netzhautdystrophie, sogenannte kongenitale lebersche Amaurose oder eine Achromatopsie, Störung der Netzhautfunktion oder eine kongenitale stationäre Nachtblindheit. Diese Kinder sind meist höher myop. Ja. Achromatopsie-Kinder sind sehr photophob, ja. Zapfenstörung sehr auffällig. Ja. Hier ist die Familienanamnese wichtig, besonders wenn die Kinder und die Eltern aus Bevölkerungsgruppen sind, wo Konsanguinität sehr häufig ist, dann könnte man schon einen Hinweis darauf schließen, weil fast alle, nicht alle, aber sehr viele dieser Netzhautdystrophien autosomal rezessiv vererbt sind und natürlich in konsanguinen Eltern dann viel häufiger zur Betroffenheit der Kinder führen. Bestätigen kann man das durch die Elektrophysiologie und Genetik. Bei einem 6 bis 8 Wochen machen wir auch keine Elektrophysiologie, das müsste man ja in Narkose machen, aber man könnte, wenn man den hochgradigen Verdacht hat, zum Beispiel auf lebersche Amaurose, heute schon sehr gut, das werden Sie am Nachmittag vom Kollegen noch hören, mit der Genetik weiterkommen, weil es bei bestimmten Formen bereits Gentherapien gibt. Ein weiterer Fall, wieder das alles wie vorher, Nystagmus. Vordere Augenabschnitt ist nicht wirklich auffällig. Ja, ist gar nicht so leicht anzuschauen. Sie können mit der Handspaltlampe schauen. Aber auffällig ist hier am hinteren Augenabschnitt, dass der auffallend pigmentarm ist, durchleuchtbar. Ich sehe schon die Aderhautgefäße. Die Papille ist eher klein und grau. Hier sind wir schon beim Albinismus. Wie gesagt, es ist eine der häufigsten Ursachen für verzögerte Sehentwicklung und Nystagmus. Der vordere Augenabschnitt kann völlig unauffällig wirken, weil es beim Albinismus ein ganz breites Spektrum gibt von Betroffenheit, nicht das Vollbild mit völlig weißen Haaren, mit völlig durchleuchtbarer Iris und so weiter. Das ist ja am leichtesten zu erkennen. Alles andere wird schwierig. Eben die Funduspigmentierung ist total unterschiedlich, hier wieder die Konsanguinität beachten. Dieses Mädchen, ja, wenn Sie nicht wüssten, dass die Eltern beide aus dem Irak sind und mehr als dunkel, ja, sowohl Haut, Augen als auch Haare mäßig, das Mädchen ist ein Albinismuskind, ja, auch dieses Mädchen hat braune Augen, ist ein Albinismuskind. Dieser, es gibt verschiedene Formen, ich will das jetzt nicht so in extenso, das ist ein rein okulärer Albinismus, der X-chromosomal vererbt wird, schaut eigentlich auch irgendwie gar nicht so auffällig aus, hat hier etwas, das man natürlich bei einem 8 Wochen nicht anschauen kann, Kirchenfensterphänomen, durchleuchtbare Iris, aber sehr wohl Erwachsene kann man im rekredienten Licht vor die Spaltlampe setzen. Das ist ein typischer albinotischer Fundus. Ja, Sie sehen hier, da fehlt überall das Pigmentepithel. Dieses Gewirr sind dann die Choroidalgefäße und hier die Netzhautgefäße. Diese beiden Schwestern haben das Vollbild dann eines Albinismus. Diese ältere Schwester hat nicht so auffällige Augen. Warum? Weil sie getönte Kontaktlinsen trägt. Ja, und ihre jüngere Schwester hat das mittlerweile auch. Noch einmal ein Fallbeispiel, wo man über dann auch eigentlich über das Kind den Vater abgeklärt hat. Es kam zu uns ein Mädchen, 4 Monate alt, eben Nystagmus, deutlich verzögerte Sehentwicklung, Schädelultraschall war schon vom Pädiater gemacht, unauffällig. Bei der Familienanamnese hieß es, ja, der Vater, der hat auch einen Nystagmus und ein deutlich herabgesetztes Sehvermögen. Er läuft unter der Diagnose idiopathischer Nystagmus und hatte nie seine Brille wirklich getragen und ist daher Ambliop. Die Eltern sind Cousin ersten Grades, stammen beide aus dem Irak. Beide haben dunkle Augen, das Kind ist blauäugig und der Fundus eindeutig albinotisch. Dann habe ich mir den Vater angeschaut. Vater hat eine braune Iris, aber wenn man genau schaut, ein Kirchenfensterphänomen. Der Fundus war nur peripher etwas heller, ja, der Nystagmus war da und der Visus war aber 0,1. Damit war klar, dass dieser Vater, wie auch immer, jetzt ist die Frage, ist das ein rein okulärer Albinismus, X-chromosomal vererbt, dann müsste er das auf seine Tochter ja nur weitergeben, wenn die Mutter eine Konduktorin ist. Oder es ist ein autosomal rezessiv vererbter Albinismus, dann eben sind, wenn die ersten Grade sind, sind beide Eltern eben die Anlageträger. Ja, also es war damit klar, dass das das Kind vom Vater geerbt hat, aber viel stärker ausgeprägt. Dann noch einmal das Kirchenfensterphänomen. So hat das beim Vater ausgeschaut. Das ist jetzt bei einer helleren Iris, aber der war ganz braun und wenn man nicht wirklich genau schaut im rekredienten Licht, sehen Sie das nicht. Wenn Sie nur mit der Spaltlampe nur so kurz drüber fahren, das fällt nicht auf. Vom Albinismus weg zu einem Krankheitsbild, das relativ häufig ist, das jeder Augenarzt kennen sollte. Zu kleine Sehnerven angeboren, Papillenhypoplasie oder zu kleiner eben gesamte Nervus opticus, auch zu klein. Abkürzung ONH, Optic Nerve Hypoplasia. Diese Inzidenzen sind immer schwierig, immer wird man gefragt, ist das häufig? Ich meine, ich sage immer, ich weiß das bitte nicht alles auswendig, aber wir sehen es natürlich öfter. Ja? Ist eine sehr häufige Ursache auch dieser durch Augenpathologien verursachten verzögerten Sehentwicklung, kann jetzt isoliert auftreten und das ist das Wichtige, in Kombination mit anderen Erkrankungen, zum Beispiel einer Aniridie, einer komplexen Augenfehlbildung, SOD, was ist das wieder, Septo-Optic Dysplasia, auch eine Abkürzung, oder eben fetales Alkoholsyndrom. Kann uni- oder bilateral sein, so schaut es aus. Ja, also der Sehnerv ist klein, schaut ein bisschen aus wie eine 8, ja, Figure of 8 in der Literatur, die Gefäße verstärkt geschlängelt. Hier werden Sie sagen, na, was soll das, der ist eh normal groß. Dieser Doppelring ist, hier ist der Sehnerv, der kleine. Ja? Das ist das Äußere, die Lamina cribrosa, Double Ring sein heißt das. Hier noch einmal ein Bild, diese verstärkte Tortuose, das hier ganz klein zu finden, hier beim auch Albinismus kommt das auch vor, Albinismus, Aniridie, schon wieder dieser Fundus. Wodurch kommt das jetzt zustande? Meist ist keine Ursache zu finden, man weiß statistisch bei Diabetes mellitus der Mutter, bei sehr jungen Müttern, man führt das auch auf eine gewisse Unreife oder auch auf auch unentdeckte Schwangerschaften zurück, wo in der ersten sehr vulnerablen Phase vielleicht noch gewisser Einfluss von Drogen, Alkohol oder Rauchen ist. Durch Einnahme von Antiepileptika durch die Mutter und auch durch genetische Faktoren. Ich weiß jetzt die Schauspielerin nicht mehr, vor einigen Jahren war in allen Medien irgendeine USA-Schauspielerin, hatte eben so ein Baby zur Welt gebracht, dann wussten plötzlich alle, was das für ein Krankheitsbild ist, weil das war in allen Gazetten drinnen. Ja, wichtig ist eben dieser Fachausdruck, dass man den kennt und dass man weiß, dass es hier zu einem lebensbedrohlichen Krankheitsbild gehören kann. Daher muss man die Kinder unbedingt zum Neuropädiater schicken. Wenn beim MRT sich herausstellt, ein Mittellinien-Defekt, fehlendes Septum pellucidum, eine Fehlbildung oder wenigstens Funktionsstörung der Hypophyse, kann das zum Sudden Infant Death Syndrome Sitz führen, zum plötzlichen Kindestod, wenn die Kinder nicht rechtzeitig substituiert werden. Das Vollbild heißt auch Demorsier-Syndrom. Also Sie sollten das einmal gehört haben, was ist eine SOD, was ist ein Demorsier-Syndrom. Ich schicke diese Kinder alle zum Neuropädiater, zum Kinderarzt, der sich mit Endokrinologie auskennt. Es gehört ein kompletter Hormonstatus erhoben. Wenn der in Ordnung ist, dann ist eigentlich schon Entwarnung. Wenn er nicht in Ordnung ist, kann man rechtzeitig anfangen, diese Kinder zu substituieren mit vor allem Cortison, ja, ist das große Problem, und dann auch Schilddrüsenhormone etc. Nur noch ganz kurz, der Sehnerv kann nicht nur ganz klein sein, er kann auch fehlen. Das ist ein sehr eindrucksvolles Bild, das man vielleicht nicht alltäglich sieht, ja, aber natürlich in einer Abteilung, wie wir sie haben, kommt doch immer wieder vor. Wenn man reinschaut, dass ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, irgendwie spinne ich jetzt. Ja? Ich sehe da schaue in den Fundus rein, und wie Sie hier sehen, was fällt auf? Es gibt keine. Was fällt auf? Das ist ein Fundus. Es gibt keine Gefäße. Es gibt keine Netzhautgefäße. Sehen Sie da irgendwo Netzhautgefäße? Ja? Das wäre die Papille. Sollte sein, da sind keine Netzhautgefäße drinnen. Ja? Dann MRT von diesen Kindern. Es gibt zwar Augen, aber es gibt keine Verbindung. Wir haben leider auch einen Fall, das beidseitige Optikusaplasie. Ja? Es ist ganz tragisch, einseitig, ja, wenigstens ein gesundes Auge, aber das gibt es. Dann vielleicht noch kurz Verhalten von eben, wenn wir schon bei der verzögerten Sehentwicklung sind, bei von so sehbehinderten Kindern, so typische Zeichen. Photophobie ist irgendwie ein Hinweis auf eine retinale Dystrophie. Kann auch zentral vom Gehirn her bedingt möglich sein, was nur ganz witzig ist, diese Eltern erzählen uns, die Kinder sind zwar lichtscheu, aber starren manchmal auch auf das Licht. Also das ist ganz eigenartiges Verhalten. Und auch dieses Zeichen sollten Sie kennen. Dieses Augenbohren, dieser Druck auf das Auge, werden Sie nie haben, wenn ein Kind eine zentrale neurologische Störung hat, irgendein Anfallskind, die tun nicht Augenbohren. Augenbohren tun die Kinder, die eine Netzhautdystrophie haben, die eine ROP haben, nur bei beidseitigen, eher frühen retinalen Erkrankungen. Ja, das ist ein ganz typisches Zeichen. Es ist sehr schwierig, werden Sie ja wahrscheinlich wissen, weil sich die Kinder ja durch diesen Druck ja verletzen können. Ja, wir haben dann, die dann so massiv draufdrücken. Und dann auch dieses Overlooking, das ist so ein Bild, dass die Kinder, wenn sie mehr mit solchen Kindern zu tun haben, die schauen immer drüber. Ja, also die schauen was nicht direkt an, die haben irgendwo irgendwelche Inseln, mit denen sie sehen. Das wäre das sogenannte Overlooking. Wichtig auch zu erwähnen, die Sehfrühförderung, das wurde vom Kollegen, der die ROP präsentiert hat, schon erwähnt. Das ist sind speziell ausgebildete Therapeutinnen, Sonderpädagoginnen, die in Wien und Teilen Niederösterreich, Burgenland, ist das hier der Verein Kontrast. Das ist aber österreichweit. Es gibt überall, also auch im Westen von Österreich, im Süden ist es Graz, dann Oberösterreich, Linz, die decken auch Niederösterreich ab, eben dieser Verein, wo die Kinder entsprechend betreut werden und wo man diesen fehlenden visuellen Input, den man ja braucht für eine normale Entwicklung. Wir sind dazu geboren, dass wir sehen und uns durch das Sehen entwickeln. Wenn das Sehen fehlt, fehlt ein ganz wesentlicher Bestandteil für die menschliche und kindliche Entwicklung. Das muss man durch andere Sinne rechtzeitig kompensieren können, damit die Kinder sich normal entwickeln.